Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Hallo zusammen. Ja, sowas hat es noch nie gegeben. Weltweit ist heute das erste Urteil gegen syrische Staatsfolter gefallen. Und zwar in Koblenz. Was das für die Opfer und für die Angehörigen bedeutet und warum dieser Prozess in Deutschland stattfinden konnte, das besprechen wir mit der Journalistin und Podcasterin Hanna El-Hitami.
Also das Weltrechtsprinzip, das gilt in vielen Staaten und in Deutschland eben auch. Und das bedeutet, dass die schlimmsten Taten oder Straftaten nach dem Völkerrecht, zum Beispiel Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Völkermord, in Ländern verhandelt werden können, die eigentlich gar nichts mit der Tat selber zu tun haben.
Wir schauen auch nach Magdeburg. 400 Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung in den letzten Wochen. So viele wie nirgendwo in Deutschland.
Das ist die Lage in Magdeburg und deswegen ist die Stadt auch überregional ein Hotspot geworden, zieht Verschwörungserzähler an. Letzten Samstag kamen sie da zum Beispiel aus dem ganzen Bundesgebiet.
Wie die Polizei damit umgeht, das sagt uns heute unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach. Und alle reden über Australien und Tennis. Wir reden über Australien und Löcherkraken. Ja, die wurde nämlich am Great Barrier Reef von einer Taucherin nachts gesehen. Beeindruckendes Tier, denn Löcherkraken haben den krassesten Geschlechtsdimorphismus, den es gibt.
Das bedeutet, dass die Weibchen werden so an die 2 Meter groß und die Männchen aber nur so um die 2 Zentimeter. Also dieser Unterschied zwischen den Größen der beiden Geschlechter ist eben enorm.
Ja, und wie Löcherkrake Männchen und Löcherkrake Weibchen dann Geschlechtsverkehr haben, das erklärt uns die Meeresbiologin Julia Schnetzer in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Sowas hat es noch nie gegeben. Weltweit ist heute das erste Urteil gegen syrische Staatsfolter gefallen. In Koblenz verurteilt. Da wurde Anwar R. zu lebenslanger Haft. Ihm wird vorgeworfen, bei der syrischen Staatsfolter mitgeholfen zu haben. Damals als Geheimoffizier. Ist nach Deutschland geflohen und hier erkannt worden von Menschen, denen er in Syrien Schlimmes angetan hatte. Die Journalistin Hanna El-Hitami war bei den mehr als 100 Prozesstagen auch als Beobachterin mit dabei und berichtet in einem Podcast darüber. Ich habe heute mit ihr sprechen können, wollte wissen, wie denn die Opfer und die Angehörigen auf das Urteil lebenslange Haft reagiert haben.
Also für die, die auch selber ausgesagt haben und auch vor allem für die NebenklägerInnen, die dann auch am Ende noch Statements abgeben durften, hat man halt oft rausgehört, dass es denen ja wahnsinnig wichtig war, dass die von einem rechtsstaatlichen Gericht gehört wurden und dass sozusagen ihre Erfahrungen anerkannt wurden. Und ein Nebenkläger hat das Ganze sogar als eine Art Therapie bezeichnet, weil es eben eine Möglichkeit war, das Ganze nochmal aufzuarbeiten und aber auch auf eine konstruktive Weise. Also es hat auch eine andere Nebenklägerin gesagt, dass sie jetzt nicht mehr nur ein Opfer von Taten ist, sondern dass sie jetzt mithelfen konnte, dem Täter vor Gericht zu bringen. Und das schien einigen sehr wichtig zu sein. Und dann mit Hinblick darauf, dass vielleicht noch mehr oder höchstwahrscheinlich noch mehr solche Prozesse stattfinden werden, war das vielen, glaube ich, auch wichtig, dass einfach mal klar gemacht wird, es waren Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die das Regime in Syrien begangen hat.
Sind das die intensivsten Tage auch für dich gewesen, als die Opfer dort ausgesagt haben, nochmal die Schilderung gebracht haben?
Ja, es haben ja sehr, sehr, sehr viele Überlebende ausgesagt und da waren natürlich viele dabei, wo man eigentlich kaum glauben konnte, dass die das Ganze überlebt haben und dass die jetzt hier vor einem Gericht stehen und es nochmal erzählen können. Das waren schon teilweise sehr emotionale Momente, weil viele von denen auch selber sich sehr schwer getan haben und ja, es wurde auch oft geweint und viele Zeuginnen mussten auch die Aussage mal unterbrechen und eine Pause machen, weil es so schwer für sie war. Das waren auf jeden Fall sehr, sehr emotionale Tage, ja.
Lass uns nochmal drauf schauen, warum dieser Prozess eben vor einem deutschen Gericht stattfindet. Es gilt ja hier das Weltrechtsprinzip. Was bedeutet das genau?
Also das Weltrechtsprinzip, das gilt in vielen Staaten und in Deutschland eben auch. Und das bedeutet, dass die schlimmsten Taten oder Straftaten nach dem Völkerrecht, zum Beispiel Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Völkermord, in Ländern verhandelt werden können, die eigentlich gar nichts mit der Tat selber zu tun haben. Also jetzt in diesem Fall Täter, Opfer und Tatort sind Syrien, aber Deutschland kann trotzdem ermitteln und anklagen.
Wie hat der Angeklagte, Anwar R., auf das Urteil lebenslang heute reagiert?
Er hat genauso sich verhalten, wie er sich eigentlich die letzten 1,5 Jahre verhalten hat, extrem neutral geguckt. Also er war sehr beherrscht. Ich habe versucht, irgendeine Gefühlsregung bei ihm zu erkennen, aber ja, er hat sich sehr zusammengerissen, hat auch nicht gezuckt und hat dann auch direkt, nachdem das Urteil verkündet wurde, wieder angefangen, sich Notizen zu machen, was er eben fast an allen Prozesstagen sehr intensiv gemacht hat.
Man muss dazu sagen, das Urteil ist ja auch noch nicht rechtskräftig, ne?
Genau, also jetzt ist gerade die Verlesung vorbei und jetzt müssen wir mal abwarten, ob die also Revision einlegen oder das steht jetzt noch nicht fest.
Gibt auch viele, die sagen, ja, hat man denn jetzt hier den richtigen getroffen oder nicht in diesem Prozess? Wie ist da deine Einschätzung?
Also darüber will ich nicht urteilen. Ich glaube, dass ganz klar geworden ist in diesem Prozess, dass dieser Angeklagte für sehr viel Leid zumindest verantwortlich war. Es gibt eben natürlich jetzt mittlerweile die Kritik, dass man sagt, ausgerechnet die Deserteure sind die, die jetzt für die Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden, die ja auch gleichzeitig noch stattfinden und das Regime ist immer noch an der Macht und die Gefangenen sind auch immer noch im Gefängnis. Insofern diese Kritik kann ich schon sehr gut nachvollziehen, aber dennoch kann man nicht leugnen, dass auch er eben eine ziemlich große Rolle bei diesen Straftaten letztendlich gespielt hat.
Im syrischen Bürgerkrieg sind seit 2011 zahlreiche Kriegsverbrechen begangen worden, oft im Auftrag der Regierung. Jetzt gab es den weltweit ersten Prozess, der zum Ende gekommen ist, um Staatsfolter in Syrien. Und der Hauptangeklagte hat lebenslange Haft bekommen vor dem Oberlandesgericht Koblenz. Die Journalistin Hanna El-Hitami mit den Einzelheiten für uns. Lieben Dank.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich appelliere daher an Ihre Vernunft, an alle Ungeimpften. Ich appelliere an Ihre Solidarität. Schon mit einer einzigen Impfung sinkt Ihr Risiko, tödlich zu erkranken, deutlich.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD heute bei der Generaldebatte im Bundestag zur Gesundheitspolitik. Da ging es heute wenig, ja, überraschend natürlich um Corona, ums Impfen, Impfpflicht.
Daher ist für mich der sicherste und schnellster Weg aus der Pandemie heraus die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht in Deutschland.
Einen eigenen Vorschlag zu dieser allgemeinen Impfpflicht will Lauterbach aber nicht machen. Und darüber müssen wir sprechen mit Volker Fintermaus aus unserem Hauptstadtstudio. Volker, wieso gibt es keinen eigenen Vorschlag zur allgemeinen Impfpflicht von Lauterbach?
Ja, Thilo, das war ziemlich interessant. Darüber hat er nämlich heute in der Bundestagssitzung überhaupt nichts gesagt. Das hat er nämlich zuvor in einem Interview mit dem Medienunternehmen The Pioneer erklärt, dass er als Gesundheitsminister sich in dieser Frage neutral verhalten wolle. Und deshalb will er auch keinen eigenen Antrag einbringen, obwohl, du hast den O-Ton ja gerade eingespielt, er ganz klar für eine allgemeine Impfpflicht ist, um eben die vierte Corona-Welle zu brechen, die fünfte, die ja bevorsteht, um überhaupt Corona in den Griff zu bekommen, weil man davon ausgehen müsse, dass es nach Omikron noch weitere Varianten von diesem Virus gäbe. Und das könne man nur mit einer allgemeinen Impfpflicht einigermaßen in den Griff bekommen. Und die zielt ja eigentlich so ein bisschen auf das kommende Jahr, dass wir nicht wieder einen Winter der Einschränkungen vor uns haben. Mhm. Aktuell würde das ja kaum noch was bewirken.
Was würde er denn aktuell gerne machen, um die Pandemie in den Griff zu kriegen?
Naja, da gibt es ja das eine, die Kontaktbeschränkungen, die wir alle gelten, 2G, 2G-Plus-Regelungen, die auch ganz streng im Bundestag heute gelten. Ich konnte mich überall nur mit Maske bewegen. Als ich in den Plenarsaal auf die Besuchertribüne wollte, musste ich meinen Impfausweis vorweisen. Der musste auch die Boosterimpfung schon beinhalten, sonst wäre ich da nicht reingekommen. Sarah Wagenknecht hat das beispielsweise als Kritik benutzt, die ja ungeimpft ist, dass sie jetzt als Abgeordnete zwar ins Restaurant kann, aber nicht mehr in den Bundestag, beziehungsweise nur noch auf die Besuchertribüne. Und dann hat er natürlich gesagt, dass das Booster nach wie vor eine wichtige Rolle spielt, um überhaupt jetzt gerade die Omikron-Welle in den Griff zu bekommen. Also eben die dritte Impfung, um relativ geschützt zu sein.
Was hast du da dann beobachtet, was die Opposition anmerkt an Lauterbachs Performance?
Naja, die Union hat sich ja zumindest darauf eingefahren, dass die SPD quasi ein sträfliches Defizit hat in der die Ampelkoalition, weil sie eben gar keinen eigenen Vorschlag unterbringen will. Und das fordert die Union ja seit einigen Tagen schon ein. Der Gesundheitspolitiker Tino Sorge von der CDU, der erklärte dazu:
Übernehmen Sie als Regierung Führung in diesem Land, das wird von Ihnen erwartet. Verhalten Sie sich nicht wie eine Nichtregierungsorganisation, das können wir uns in Deutschland nicht erlauben. Und insofern, Regierung bedeutet regieren. Fangen Sie endlich damit an. Vielen Dank.
Aber das, Thilo, das klingt natürlich immer gut. Das ist auch die Aufgabe der Opposition, die Regierung in die Pflicht zu nehmen. Aber auch CDU und CSU wollen sich ja bislang ja nicht an der Ausarbeitung der fraktionsübergreifenden Gesetzesvorschläge zur Impfpflicht beteiligen. Also da gibt es ein Stück weit so ein Schwarze-Peter-Spiel. Man möchte die Regierung als größte Oppositionspartei jetzt natürlich vorführen. Die Regierung setzt aber klar darauf, dass diese ganze Frage im Bundestag fraktionsübergreifend behandelt werden soll, ohne einen Vorschlag der Bundesregierung.
Heute Abend soll es jetzt nochmal im Bundestag um die verkürzte Quarantäneregeln gehen. Was ist da zu erwarten?
Ja, da geht es ja im Wesentlichen darum, dass die bisherigen Regeln dazu führen würden, bei einer starken fünften Omikron-Welle, dass viele Menschen in Quarantäne gehen müssten, auch die in sensiblen Berufen, Polizei, Krankenhäuser etc. Und wenn dann die bisherigen Quarantäneregeln weiter gelten von 5 bis 7 Tagen, dann wäre das häufig zu lang oder bis zu 14 Tagen, dann würden viele Menschen ausfallen. Und deswegen soll das für bestimmte Kontakte deutlich verkürzt werden, damit einfach im Fall des Falles nicht zu viele Menschen ausfallen in vielen wichtigen und sensiblen Berufen.
Und für alle, die jetzt während unseres Gesprächs, Volker, etwas unterfordert gewesen sein sollten, gibt es noch ein bisschen Futter fürs Hirn von Karl Lauterbach.
Aus meiner Sicht kann man es wie folgt bewerten. Wer sich dem Impfangebot verweigert, verletzt sogar das moralische Gebot des kategorischen Imperativs im Sinne von Immanuel Kant.
In diesem Sinne. Danke, Volker.
Alles Gute.
Deutschlandfunk Nova. Update.
War heute ruhig, Niklas, bei dir in Magdeburg, oder?
Ja, sehr ruhig. Ist ja auch nicht Montagnachmittag oder Abend, sondern einfach ganz normaler Werktag und da finden keine Demos statt.
Niklas Ottersbach berichtet für uns aus Magdeburg. Dort, wie in ganz Sachsen-Anhalt, gibt es deutschlandweit die meisten Anti-Corona-Maßnahmen, Demonstrationen. Die Leute sind ohne Maske, ohne Abstand unterwegs. Die Polizei, die muss Woche für Woche ja mit dieser aggressiven Stimmung kämpfen und bekommt dann auch noch den Vorwurf, nicht entschlossen genug vorzugehen. Niklas, vielleicht zum Verständnis nochmal, warum ist die Situation in Magdeburg so besonders?
Ja, ich glaube, das sind verschiedene Aspekte. Also zum einen ist es eben so, anders als in vielen anderen Städten sind diese Versammlungen oder man kann auch sagen Aufmärsche, es sind definitiv keine Spaziergänge, sondern ganz normale Versammlungen, die sind nicht angemeldet. Und da gilt eigentlich in Magdeburg, Proteste dürfen nur ortsgebunden stattfinden, also keine Märsche durch die Stadt. Genau das aber passiert hier Woche für Woche, Montag für Montag. Ich habe auch das Gefühl, dass für viele Demonstranten das genau der Reiz ist. Also nach dem Motto, wir gehen in der Masse, weil wir eigentlich gar nicht gehen dürfen. Ich war jetzt Montag da und da hört man ehrlich gesagt gar nicht so viele politische Botschaften, außer vielleicht mal Friede, Freiheit, keine Diktatur. Das ist so eine Anlehnung, man kann auch sagen Anmaßung des Slogans von 1989. Aber insgesamt fällt schon auf, vorneweg, da laufen Rechtsextreme und Hooligans und dann aber eben auch dahinter, im hinteren Drittel, auch viel Mittelschicht-Klientel. Ich fand auffällig, viele Frauen, so plus minus 50, der eine oder andere Kinderwagen, der geschoben wird, also ein sehr diverses Teilnehmerfeld.
Was genau wird jetzt der Polizei vorgeworfen?
Also das, was stattfindet, ist ein Zickzackkurs oder man kann auch sagen Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Das ist das, was hier Woche für Woche stattfindet, obwohl es laut Auflagen ja eigentlich gar nicht stattfinden dürfte. Und David Begrich, Soziologe und Rechtsextremismus-Experte aus Magdeburg, der verfolgt diese Demos schon seit Wochen und kommt zu diesem Fazit hier.
Also offenkundig verfolgt die Polizei in Magdeburg seit Wochen ein Raumordnungs- und Schutzkonzept, in dem sie den Demonstrierenden einen ganz bestimmten Teil des städtischen Raumes, konkret der Innenstadt, zuweist und ihnen innerhalb dieses Raumes freie Hand lässt.
Wobei man natürlich sagen muss, die Polizei ist da, sie ist präsent. Sie hat in den letzten 5, 6 Wochen über 600 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und mehr als 90 Strafverfahren. Da geht es dann um Volksverhetzung zum Beispiel, wenn eine Rednerin Impfen mit dem Genozid vergleicht. Aber trotzdem ist die Wirkung natürlich, es gibt Auflagen, die nicht eingehalten werden und die Polizei eskortiert. Das sind ja Szenarien, die man bei Fußballfans oder linken Demos so nicht beobachtet. Das ist die Lage in Magdeburg und deswegen ist die Stadt auch überregional ein Hotspot geworden, zieht Verschwörungserzähler an. Letzten Samstag kamen sie da zum Beispiel aus dem ganzen Bundesgebiet.
Du warst heute im Landtag, wo auch die zuständige Innenministerin Tamara Zieschang befragt wurde in der Sache. Was sagt sie dazu?
Naja, sie hat sich geäußert und gesagt, insgesamt war der Polizeieinsatz oder die Summe an Polizeieinsätzen, die war angemessen. Grundsätzlich habe es keine gröberen taktischen Fehler gegeben. Und was mir jetzt noch aufgefallen ist, sie appelliert wieder mal, das hat sie in den letzten Wochen schon gemacht, an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sich doch bitte von den Rechtsextremen zu distanzieren. Also im Endeffekt ging es in diesem Ausschuss viel um einsatztaktische Dinge, aber am Ende ist mir noch was aufgefallen. Die linken Fraktionschefin im Landtag hat die Innenministerin gefragt, naja, zu welcher politischen Einschätzung kommen Sie eigentlich, wenn Sie an die über 400 Demos in Sachsen-Anhalt in den letzten Wochen denken? Und da hat Tamara Zieschank von der CDU gesagt, es sei zu früh, da eine abschließende Bewertung vorzunehmen. Man werde weiterhin jede Demonstration einzeln betrachten. Und da geht die Landesregierung, die Innenministerin ist ja nun Teil der Landesregierung, meiner Meinung nach schon ziemlich auf Tauchstation.
Von der CDU ist sie, das müssen wir auch dazu sagen. Ist denn absehbar, dass sich an der Situation was ändern wird?
Ja, das ist schwer zu sagen, aber eins kann man, glaube ich, schon sagen. Es ist momentan so eine Plateauphase erreicht. Es hat sich jetzt aufgebaut in den letzten Wochen, aber es werden nicht mehr Teilnehmer, zumindest an den Montagen. Es ist teilweise sogar etwas weniger geworden. Ich kann mir ehrlich gesagt auch auf Dauer nicht vorstellen, dass es eine überregionale Demonstration am Wochenende geben wird und eine regionale am Montag. Also diese überregionale Demonstration letzten Samstag, wo eben Querdenker, das war nochmal ein bisschen anderes Klientel, Querdenker aus dem ganzen Bundesgebiet kamen, das wird sich sicherlich nicht auf Dauer halten. Und die Montagsdemos, das kann ich mir schon vorstellen, dass sich das noch ein paar Wochen hinzieht, denn wir dürfen nicht vergessen, ab März gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht, das wird sicherlich nochmal den einen oder anderen mobilisieren. Aber letztendlich, so ganz genau kann man nicht sagen, wie lange das noch dauern wird mit diesen Demonstrationen.
Über 400 Demonstrationen in den vergangenen Wochen, so ist die Situation in Sachsen-Anhalt. Niklas Ottersbach war das für Deutschlandfunk Nova aus Magdeburg.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich muss sagen, ich bin relativ stolz, dass mein Instagram-Feed mir fast nur Landschaftsbilder, schwedische Hütten im Wald und ein paar Möbel vorschlägt. Und natürlich, klar, Lukas Podolski. Aber der macht auch gute Laune, das darf sein. Alles andere habe ich weggemutet, das geht bei Twitter auch, da kann man sogar einzelne Begriffe stumm schalten. Die Frage ist nur, hilft einem das persönlich und was macht das Muten mit der Gesellschaft? Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting, jetzt bist du dran.
Twitter erlaubt mir, Worte stumm zu schalten, beziehungsweise die Tweets, in denen diese vorkommen.
Einstellung, Datenschutz, Sicherheit, stumm schalten und blockieren. Und zwar im vierten Untergeschoss meines Twitter-Accounts. Ah, stumm geschaltete Wörter, da ist es. Denn da gibt es ein Wort, das mich nervt. Covidioten. Egal, wie du jetzt zum Impfen stehst, Tweets, die dieses Wort enthalten, das habe ich beobachtet, die führen eher nicht zu einer Lösung. Die regen mich auf, also kann ich sie ja gleich muten. Oder? Anruf bei Markus Kleiner, Professor für Kommunikations- und Medienwissenschaft an der SRH Berlin University of Applied Sciences, der dem Muten ganz grundsätzlich was abgewinnen kann.
Zum Thema digitale Achtsamkeit oder ein Beitrag auch zur psychischen Gesundheit, dass man durch das Muten von Wörtern Themen herausfiltern kann, die man nicht lesen möchte, im Sinne von, dass sie einen bedrängen, dass sie einen in Unruhe bringen, dass sie auch vielleicht einen psychischen Schaden auslösen durch einen bestimmten Terror der Wörter oder Terror der Themen, die ausgeübt werden und man sich so schützt vor Negativität, schützt vor Hass, schützt vor auch einer nicht sachlichen Diskussion und sich viel mehr auf eine sachliche Diskussion mit Themen fokussiert. Das kann sozusagen ein digitaler Safe Space sein als Chance dieses Mutens von Wörtern.
Das Digitale ist ja noch relativ neu in unserer Welt. Twitters Update noch neuer. Die Idee dahinter ist aber uralt. Jahrtausende vor Social Media hatte Odysseus eine ähnliche Idee. Als er nämlich an der Insel der Sirenen vorbeifuhr, seinen Ruderkollegen die Ohren mit Wachs verstopfte und sich selbst anbinden ließ an den Mast, um das Schöne, den Gesang mitzubekommen, aber die schädlichen Folgen an den Klippen zu zerschellen, um die zu vermeiden.
Da unser Alltag mittlerweile so dermaßen digital durchdrungen ist und wir den größten Teil unseres Weltwissens zumeist digital konsumieren, ist das Muten von Wörtern eine Strategie, die uns helfen soll, Dinge in der Welt, mit denen wir uns nicht beschäftigen wollen, durch ganz wenig Aktion eben auszublenden, sie als Nicht-Existenz darzustellen.
Wegschauen, filtern, entscheiden, womit wir uns auseinandersetzen wollen. Das tun wir auch in der analogen Welt. Also ist das auch digital erlaubt. Und gerade dann, wie Kleiner das so schön sagt, wenn es zu viel wird mit der Negativität, mit dem Hass und der Unruhe allgemein. Aber was meinen speziellen Fall und die Covidioten angeht, da ist Kleiner skeptisch.
Das ist ein Begriff, der natürlich triggert, der auch nervt, der eine völlig unsachliche Debatte in der Auseinandersetzung mit Covid-19 anregt. Aber ich finde ihn spannend und möchte ihn nachverfolgen.
Spontaner Wunsch, den Mist draußen halten, Ruhe haben. Dann gibt es aber das übergeordnete Interesse. Teilnehmen, in Kontakt sein, mitten in der Welt stehen.
Covidioten einfach herauszustreichen aus seiner Auseinandersetzung mit der Covid-Pandemie halte ich für kontraproduktiv, denn er gehört genauso dazu wie sachliche Informationen auch. Und man kann sich der Sachlichkeit seiner Haltung eher vergewissern, wenn man sich auch an diesen Begriffen abarbeitet.
Ich kann muten, aber was ich nicht muten kann, ist die Einsicht, dass es einen Preis hat. Die Einstellungen bieten übrigens an, das Muting zeitlich zu begrenzen. Ich hab's mal auf 24 Stunden gestellt. Kleine Covidiotenpause und danach geht's weiter. Die Befürchtung, dass solche Mute-Funktionen Menschen hermetisch in einzelne Filterblasen einschließen, das halten Kleiner und viele andere WissenschaftlerInnen für nicht so wahrscheinlich. Trotzdem muss jede und jeder Einzelne den Weg finden, die passende Distanz und die richtige Nähe zum Digitalen zu finden. Da gibt's leider wenig Strategie, viel Intuition und Herumwursteln. Muten oder nicht, wo, wann, wie viel, willkommen in der Welt digital lauwarmer Kompromisse.
Man kann auch sagen, man filtert ein wenig heraus und lässt sich bei anderen Themen darauf ein, aber das muss man individuell verhandeln. So eine moralische Position, filtern ja, nein, halte ich für genauso kontraproduktiv, wie die Debatte zu verengen auf den Punkt, der einen nur interessiert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist ein ziemlich faszinierender Anblick. Ein weiblicher Löcherkrake, der majestätisch und orange schimmernd da durchs Great Barrier Reef in Australien schwebt. Das Video hat eine Meeresbiologin die Tage aufgenommen, ins Netz gestellt bei einem nächtlichen Tauchgang. Ja. Ziemlich happy ist sie darüber, dass sie das entdeckt hat. Ich wollte heute von der Meeresbiologin Julia Schnetzer wissen, ob das besonders ist, so eine Sichtung.
Schon sehr besonders, oder man sieht sie zumindest sehr, sehr selten. Und was auch besonders ist von diesem Video ist, dass das an einem Riff gefilmt wurde, denn Löcherkraken leben eigentlich im offenen Meer. Also eben in flachen Gewässern wie im Riffen sieht man die eigentlich nicht.
Ist das Besondere die Form, die Größe, das Auge, das man da so gelb raussieht? Oder ist das Besondere diesen Schweif, der so hinterhergezogen wird? Da würde ich sagen, von den Farben her hat Löcherkraken ein bisschen was von den 90ern.
Für mich sind sie besonders, oder für viele Menschen, weil sie einfach unglaublich schön sind. Sie haben eben diese, deswegen heißen sie auf Englisch eben auch Blanket Octopus, weil sie eben diese, ja, wie so ein Fächer, wie so eine Decke zwischen ihren Tentakeln haben in ganz tollen Farben. Und deswegen schauen die eben ganz fantastisch aus.
Julia, wo ist denn nochmal genau der Lebensraum von Löcherkraken?
Also Löcherkraken kommen auf der ganzen Welt vor, aber halt in warmen oder gemäßigten Wasser. Also zum Beispiel im Mittelmeer oder vor den Küsten vor Australien, wie bei dem Video. Genau, also warmes Wasser mögen sie auf jeden Fall. Was auch besonders ist, ist eben, dass das Oktopusse sind, die im Freiwasser leben. Das heißt, die setzen sich nie auf den Boden, sondern die schwimmen immer. Mhm. Und eine sehr besondere Sache dieser Oktopus-Gattung ist, dass sie den krassesten Geschlechtsdimorphismus haben, den es in der Tierwelt, soweit wir wissen, gibt. Das bedeutet, dass die Weibchen werden so an die 2 Meter groß und die Männchen aber nur so um die 2 Zentimeter. Also dieser Unterschied zwischen den Größen der beiden Geschlechter ist eben enorm.
Wie pflanzen sich bei solchen Größenunterschieden die Tiere dann fort?
Also die pflanzen sich eigentlich ähnlich fort wie andere Oktopusse auch. Mhm. Es ist so, dass die Männchen haben einen Arm, der ist quasi, ich nenne ihn auch gern den Penisarm, also der wird eben dafür genutzt, um die Spermien an das Weibchen weiterzugeben. Das heißt, der Arm wird in den Mantel des Weibchens eingeführt. Mhm. Was hier eben auch nochmal besonders ist, wie gesagt, die Männchen sind so 2-2,5 Zentimeter groß und dieser Arm ist genauso groß wie sie selber. Also der ist sehr, sehr riesig und die trennen den dann ab. Also die lassen diesen Arm quasi im Weibchen. Aha. Und wenn das Weibchen dann Eier hat, dann kann es quasi die Spermien in dem Arm nutzen, um die Eier zu befruchten.
Aber Moment, Julia, das heißt, der Mann oder das männliche Oktopustier hat dann einen Arm weniger?
Ja, und man geht auch davon aus, dass die wahrscheinlich nach eben dieser Spermienübergabe, der Armübergabe sterben.
Das ist wiederum sehr traurig. Mensch, jetzt haben wir so schön angefangen eigentlich über dieses faszinierende Tier und das muss man feststellen, es überlebt nur die Frau. Aber ist ja auch mal ganz gut. Julia Schnetzer, Meeresbiologin über Löcherkraken. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
Kein Problem. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.